Da haben wir sozusagen drei verschiedene Arten von Protonen. Wir haben einmal hier das Proton an der OH-Gruppe. Wir haben dann die Protonen hier. Und wir haben die Protonen hier. Und dieses Proton hier, das beantwortet jetzt hoffentlich die Frage, spürt jetzt Wechselwirkungen mit Protonen anderer Farbe sozusagen, die nicht länger als drei Bindungslängen weg sind. Und ich zähle jetzt 1, 2, 3. Ich sehe also, dieses Proton hier sieht jetzt die Kopplung zu den grünen CH2-Protonen, aber mit 1, 2, 3, 4 Kopplungen, nicht die zu dem OH-Proton. Das führt für Ethanol zu folgendem NMR-Spektrum. Zunächst mal auf einer chemischen Verschiebungsachse. Die unterschiedliche Elektronegativität führt zu einer chemischen Verschiebung von Protonen im CH3-Bereich von ungefähr 1 ppm bis hin zum OH-Bereich von, keine Ahnung, 4 ppm. Deswegen sind auf einer Achse die Protonen aus dem CH3-Bereich und dem CH2-Bereich und dem OH-Bereich unterschiedlich. Genau. Die Protonen im CH3-Bereich spalten offensichtlich auf in drei Signale, von denen das mittlere Signal doppelt so hoch ist wie die beiden äußeren. Das ist die Wechselwirkung mit den beiden CH2-Protonen. Anderes Beispiel, die OH-Protonen spalten auch in drei Signale auf, von denen das mittlere doppelt so hoch ist. Das auch aufgrund der Wechselwirkung mit den beiden CH2-Protonen, die eben meiner Pantomime zufolge diese drei Möglichkeiten haben. Jetzt kann man sich noch die CH2-Protonen anschauen. Die sind natürlich komplizierter. Ich habe nämlich zunächst eine Wechselwirkung mit drei CH3-Protonen. Bei drei CH3-Protonen krieg ich es Pantomime schon nicht mehr hin. Da gibt es eine Menge von Einstellungen, nämlich alle drei Spin-Up oder ein Spin-Up und zwei Spin-Down oder zwei Spin-Down und ein Spin-Up oder alle drei Down. Das sind vier Möglichkeiten, wenn ich recht gezählt habe. Ich habe aber zusätzlich noch die Wechselwirkung mit dem OH-Proton, was auch nochmal zwei Möglichkeiten hat. Das heißt, ich müsste sowas wie 2 × 4 Peaks erwarten. Das müssten 8 Peaks sein und das sind genau diese 8 Peaks. Und ich kann mir jetzt auch noch über Statistik überlegen, wie die Intensitäten aussehen müssen. Und offensichtlich sehen die irgendwie so aus.
Ja.
Das bekommen sie auch. Also die Frage war, bekommt man die Signale tatsächlich so aufgeteilt? Und die Antwort ist ja, das bekommen sie, weil sie aufgrund der unterschiedlichen Elektronegativität bei leicht unterschiedlichen Frequenzen auftauchen. Also so, wie es jetzt bei diesem Beispiel hier gezeigt war, genau so würden Sie diese Signale aufgesplittet bekommen. Genau, und korrekt, genau. Und dann kann ich eben, also um es vielleicht ein bisschen appetitlicher zusammenzufassen, Sie können, wenn Sie ein NMR-Spektrum haben, analysieren, wo auf der chemischen Verschiebungsskala tauchen die Signale auf und können dann anhand einer mehr oder weniger empirischen Tabelle sagen, in welchem Kontext befinden sich die Protonen. Sie können dann gucken, wie groß ist das Signal dort, indem Sie darüber integrieren und können sagen, wie viele Protonen befinden sich da. Und Sie können dann die Multiplet-Aufspaltung analysieren und können überlegen, welche Wechselwirkung zu anderen Kernen tauchen auf. Und wenn Sie dieses Spielchen spielen, dann können Sie ein Strukturmodell Ihres Moleküls aufstellen und das dann abgleichen mit dem zu erwarteten NMR-Signal. Und das ist das, was die Leute machen bei uns in der Abteilung in der Gruppe vom Michael Kovermann, dass sie eben versuchen, genau solche NMR-Spektren zu analysieren. Sie können sich vorstellen, das funktioniert gut für kleine Moleküle wie Ethanol. Wenn Sie jetzt ein Molekül sich vorstellen wie irgendein Protein, wo Sie vielleicht hunderte von Aminosäuren haben und tausende von Kernen, ist es nicht mehr so einfach. Da muss man zwei Tricks spielen. Der erste Trick ist, man muss kompliziertere Experimente machen, bei denen man sich die Wechselwirkung von Kernen verschiedener Sorten anguckt. Also zum Beispiel eine Proton-13C-Wechselwirkung oder also beliebige Isotopen oder beliebige Kernsorten können Sie sich angucken und die Wechselwirkung messen und müssten dann ein theoretisches Modell Ihres Proteins aufstellen und dann immer wieder abgleichen mit den experimentellen Ergebnissen, verfeinern dann so das Modell, machen eine Zuordnung und können dann die Proteinstruktur modellhaft darstellen. Also, um vielleicht das klar zu machen, das Ganze ist nicht so eine Art Fotoapparat. Sie tun das Molekül rein, drücken auf den Knopf und kriegen die Struktur raus, sondern Sie kriegen solche Spektren raus und müssen dann eben diese Spektren auswerten und damit ein Modell Ihres Moleküls aufstellen. Für kleine Moleküle geht das ganz gut, für große Moleküle schwierig. Ja. Also die Frage war, was ist jetzt mit Molekülen, die mehrere gleiche funktionelle Gruppen enthalten? Doch, sie bekommen schon auch eine Auswirkung der Nachbarschaft dieser Gruppen. Man kann das, in vielen Fällen kann man das sehr effizient auflösen. Und das ist der Grund, warum NMR-Spektroskopie tatsächlich so eine wichtige Methode ist, weil sie damit ohne experimentell viel machen zu müssen, eine gute Information bekommen. Okay, vielleicht lassen Sie mich noch kurz auf einen Punkt eingehen. Das hier ist das Protonspektrum von einem kleinen Protein. Und da würde man halt relativ schnell zu dem Schluss kommen, das hilft mir nicht mehr weiter. Das kann ich nicht mehr analysieren. Und was man dann macht, sind sogenannte mehrdimensionale NMR-Experimente. Ich will da gar nicht drauf eingehen, wie das genau funktioniert, aber im Prinzip ist das hier der Trick. Sie haben dann eben nicht nur ein eindimensionales Spektrum, sondern Sie haben dann zwei Achsen und bekommen dann Signale in einem zweidimensionalen Raum, die Sie dann viel besser aufseparieren können und dann besser analysieren können. Sie können auch drei- oder vierdimensionale NMR-Experimente machen. Die haben dann lustige Namen, wie zum Beispiel Cozy oder Nosy oder Sexy oder Toxy oder irgend sowas. Und die geben Ihnen dann die Möglichkeit, weitere Informationen zu sammeln. Aber das ist sozusagen alles Masterkursniveau. Ja, bitte. Ja, das verstehe ich. Also ich kann es Ihnen jetzt einmal sagen, aber Sie werden nicht so viel davon haben. Der Trick ist der folgende. Ich spiele, also was ich ja machen möchte, ist, ich möchte gucken, wie wechselwirken die Kernspins mit der Radiofrequenz elektromagnetischen Welle. Und ich habe die ganze Zeit so getan, als würde man Radiofrequenz einstrahlen und messen, wie viel von dieser Radiofrequenz absorbiert wird. Das könnte man so machen, macht aber keiner. Was man tatsächlich macht, ist, man spielt kurze Pulse, also wir reden jetzt hier von Mikrosekunden Radiofrequenz eingeschaltet, Mikrosekunden warten, Mikrosekunden Radiofrequenz eingeschaltet, ausschalten, und dann das Signal, was von der Probe kommt, messen. Und was jetzt hier angedeutet ist, ist, dass Sie zum Beispiel messen können den Zeitverlauf von diesem Signal hier. Das ist auf einer T2-Achse. Das ist ein Zeitsignal. Wenn Sie das in ein Spektrum umrechnen wollen, ein Frequenzsignal, müssten Sie alle wissen, was man dazu tun muss. Man muss eine Fourier-Transformation anwenden, dann bekommen Sie die Frequenzen, die hier drin stecken. Und dann haben Sie ein eindimensionales Spektrum. Was Sie aber hier auch noch erkennen, ist, dass Sie noch eine zweite Zeitachse zur Verfügung haben. Sie können das Experiment nämlich auch machen mit Radiofrequenzpuls, ein bisschen länger warten, Radiofrequenzpuls und so weiter. Und das können Sie jetzt für verschiedene Zeiten von T1 machen. Und dann haben Sie einen zweidimensionalen Zeitraum. Nämlich Sie haben Datenpunkte für verschiedene T2-Werte, also hoch, runter oder sowas. Und Sie haben diese Punkte für alle möglichen T1-Werte. Und dann haben Sie einen zweidimensionalen Zeitraum und den können Sie zweidimensional Fourier transformieren, haben ein zweidimensionales Spektrum. Und das können Sie aber natürlich auch machen mit komplizierteren Pulssequenzen, bei denen sie zum Beispiel hier drei Zeiten haben, dann haben sie einen dreidimensionalen Zeitraum, den sie dreidimensional Fourier transformieren können. Das können sie beliebig kompliziert machen. NMR-Sequenzen haben teilweise irgendwie 125 Pulse oder sowas. Aber wie gesagt, das geht jetzt viel, viel zu weit. Ich wollte Ihnen nur ein Gespür dafür geben, dass sich da noch ein großes Feld auftut, in dem man sich austoben kann. Dann würde ich an dieser Stelle nach einem Kurzabriss über NMR-Spektroskopie gerne völlig ohne Zeitdruck erstmal inhaltlich diese Vorlesung abschließen. Oder anders gesagt, mir ist klar, dass Sie überrumpelt sind von der Herangehensweise bereits in dem zweiten Semester mit sehr abstrakten Konzepten. Wir haben lange überlegt, ob wir das so machen sollen. Ich persönlich halte es für sehr gut und richtig, Sie sehr früh im Studium mit dieser abstrakten Herangehensweise zu konfrontieren. Aber mir ist völlig klar, dass das herausfordernd ist. Ich möchte nochmal betonen, dass ich natürlich stets und ständig auf der Suche nach Mitarbeitern für meine Arbeitsgruppe bin und ich unter dem großen Manko leide, dass alle Leute glauben, der Drescher, der diagonalisiert Hamilton-Operatoren. Da gehe ich auf gar keinen Fall hin. Ja? Das ist ein Serviceangebot für Sie. Ich versuche Ihnen hier den Einstieg in die theoretische Chemie zu liefern. Ich selbst mache keine theoretische Chemie. Ich arbeite völlig experimentell an großen Molekülen. Das einfach nur nochmal zur Klarstellung. Tatsächlich kann man überlegen, ob es clever ist, wenn ein Experimentator die Einführung in die theoretische Chemie gibt. Da gibt es Vor- und Nachteile. Ja? Also die Christine Peter ist natürlich fachlich viel, viel besser in der Lage, eine Einführung in die theoretische Chemie zu geben, weil sie theoretische Chemikerin ist. Auf der anderen Seite war so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht eher die Chance habe, abzuschätzen, was ist denn jetzt allgemein von Wichtigkeit. Das sieht vielleicht ein Experimentator anders als jemand, der Theorie macht. Genau. Jetzt wäre auf jeden Fall noch ausreichend Zeit, um Ihre Sorgen und Nöte über Ihr weiteres Studium oder vielleicht auch ganz konkret über die Klausur zu besprechen. Was müssten wir da noch besprechen? Ja, bitte. Die Frage für die Zuschauer zu Hause war, ob die Konstanten angegeben sind, wenn Sie was rechnen müssen. Die Antwort ist, Sie müssen nicht mit Zahlen rechnen. Also wir hatten auf den Übungsblättern jetzt immer wieder auch Zahlenbeispiele, weil die Hoffnung war, dass Sie dann ein Gespür dafür bekommen, ist jetzt so ein Molekül eigentlich ganz schön klein und ein Mikrometer groß oder ganz schön klein und ein Angström groß oder sowas. Und deswegen hatten wir da mit Zahlenwerten gearbeitet. In der Klausur haben wir nichts davon zu überprüfen, ob Sie irgendwelche Konstanten richtig in den Taschenrechner eintippen können oder nicht. Das interessiert uns nicht. Und deswegen keine Zahlenwerte der Klausur. Deswegen brauchen Sie auch keinen Taschenrechner und deswegen dürfen Sie auch keinen Taschenrechner verwenden, weil wir dadurch sicherstellen, dass Sie keinen Taschenrechner haben, der Ihnen gleichzeitig eine Verbindung mit wem auch immer liefert oder sonst irgendwas. Genau. Und vielleicht bei dem Punkt auch sehr häufig gefragt wird ja eben, wie ist es mit den ganzen Integralen und so weiter. Sie dürfen gerne einen Bronnenschein oder andere Formensammlung mitnehmen, Sie werden die aber nicht brauchen, ist meine Erwartung, sondern wir geben Ihnen die komplizierten Integrale an und die einfachen Sachen können Sie auch so. Aber damit Sie sich da nicht mit belasten müssen, dürfen Sie gerne die mathematische Formensammlung mitnehmen und dann können Sie sich ganz in Ruhe auf den physikochemischen Gehalt dieser Vorlesung stürzen. Okay, also ich glaube, ein ganz gutes Gespür für das, was man so machen kann, bekommen Sie, wenn Sie sich nochmal unsere Übungsblätter angucken. Da sehen Sie, was man rechnen kann. Und wenn Sie irgendwo eine Rechnung haben, die über 8 Seiten geht, dann können Sie sich wahrscheinlich ausrechnen, dass das wahrscheinlich keine Klausuraufgabe sein wird, weil wir die Zeit nicht haben. Das heißt, Sie könnten mal gucken, welche Aufgaben sind denn irgendwie mit überschaubarem Aufwand zu rechnen. Zweitens können Sie noch mal gucken, ich habe mir große Mühe gegeben, Ihnen jedes Mal eine Wiederholung zu liefern. Das, was ich in dieser Wiederholung geliefert habe, das schien mir irgendwie besonders wichtig zu sein. Also das könnte ein Anhaltspunkt dafür sein, wo ich denke, okay, das sollte man vielleicht wirklich wissen. Genau. Und, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, tatsächlich gibt es in diesem Bereich gar nicht so furchtbar viel, was man mit vernünftigem Aufwand rechnen kann. Also Ihnen ist natürlich klar, wir werden nicht den Hamilton-Operator für das Ethanol-Molekül aufstellen, sondern es wird vermutlich eher H2 sein. Ja, bitte.
Helfen uns die Punkte aus den Übungsblättern zum Bestehen oder werden die erst aufgerechnet, wenn man bestanden hat?
Ah, die Frage war, ob man sozusagen mit 45 in der Klausur erreichten Punkten plus 5 Bonuspunkten aus den Übungsblättern bestanden hat oder nicht. Das ist eine sehr häufig gestellte Frage, die ich deswegen auch bereits in der allerersten Stunde dieses Semesters beantwortet habe. Und sie ist ja, es reichen auf 45 Punkte der Klausur, wenn Sie 5 Bonuspunkte haben, dann kommen Sie auf 50 Punkte, die Sie für eine 4,0 brauchen. Genau. Und um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, Sie können die Bonuspunkte auch für unseren Zweittermin einsetzen. Und wenn Sie sie für den Ersttermin eingesetzt haben, dann sind sie auch nicht weg, sondern Sie können sie nochmal für den Zweittermin einsetzen. Das ist alles prima. Aber Sie dürfen sie nicht mehr einsetzen dann in einem Jahr, weil wer weiß schon, was in einem Jahr ist, wer dann die Vorlesung macht, ob wir dann, wie auch immer. Deswegen, die gelten also jetzt für diese beiden Klausuren, die wir anbieten, haben Sie diese Bonuspunkte. Genau. Wissen Sie, ob Sie diese Bonuspunkte bekommen? Und bekommen Sie diese Bonuspunkte? Ja, okay. Ja, gut. Also das muss ich nochmal mit unseren Tutoren angucken. Da hatte ich ja auch schon zugesagt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten 60% als Level angegeben. Und wenn dann jemand 57% hat, dann wird es daran sicher auch nicht scheitern. Das müssen wir uns aber nochmal angucken. Ja. Genau, also bei der Spektroskopie war mir eigentlich wichtig, dass Sie erkennen, dass diese Quantenmechanik jetzt nicht irgendwie eine Fingerübung ist, sondern dass wir diese Energieniveaus ausrechnen können und dass wir die dann spektroskopisch nachmessen können und dann eben die Chance haben, ein Molekülmodell aufzustellen und zu gucken, ob man für dieses Modell diese energetischen Abstände erwarten würde. Und jetzt also konkret, es kommt das dran, was wir diesem Semester gemacht haben. Das heißt, abseits von Energieerwartungswerten zum Beispiel würde ich mich noch erinnern, an Kapitel zu Drehimpulsen, da könnte man was zu machen. Ich würde mich noch erinnern an irgendwie sowas wie Orts- und Impulsunschärfe. Da könnte ich mir vorstellen, dass man was machen könnte. Und eben, man wird sicher irgendeine Spektroskopieaufgabe machen, wo es vielleicht darum geht, irgendwie Besetzungsunterschiede anzugucken oder ja, eben Auswahlregel, Frank-Konten-Faktor, vielleicht mal einen Frank-Konten-Faktor ausrechnen. Irgendwie sowas könnte ich mir gut vorstellen. Und ansonsten hatte ich Ihnen schon verraten, dass die erste Aufgabe eigentlich immer sowas ist, wie stellen Sie den Hamilton-Operator für irgendein einfaches System auf, was weiß ich, Helium, Atom oder sowas. Und dann ja, wird es sicher eine Aufgabe geben, die sehr, sehr nah an den Übungsaufgaben ist, um Sie zu motivieren, nochmal die Übungsaufgaben anzugucken. Gut. Die Termine für die Klausureinsicht hatten wir Ihnen auch schon irgendwie mitgeteilt, glaube ich. Da würden Sie dann eben die Chance haben, sich nochmal anzugucken, was wie bewertet worden ist. Genau. Gut. Dann ist jetzt der feierliche Augenblick, dass ich mich von Ihnen verabschiede. Sie hätten die Chance, uns natürlich immer zu erreichen. Entweder die Doktoranden in Ihren Büros können auch bei mir versuchen, ob Sie Glück haben, oder Sie schreiben eine E-Mail. Ich wünsche Ihnen eine gute Klausurvorbereitung. Auch eine schöne vorlesungsfreie Zeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie am Freitag ab 16 Uhr mit in den Innenhof kommen. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir was zu feiern haben. Ansonsten kann man, wie stand es auf dem Flyer, irgendwie wir wollen gemeinsam weinen, sei es vor Freude oder sei es vor Trauer oder wie auch immer. Dazu wollte ich Sie noch herzlich einladen. Dann bin ich mir vergleichsweise sicher, dass wir uns in Ihrem Studium nochmal irgendwo über den Weg laufen. Wir wechseln der physikalischen Chemie, ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, die Vorlesungen durch. Also in den anderen Subdisziplinen sind die Vorlesungen sehr viel strikter an einen Dozenten gekoppelt. Wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen, also wie soll ich sagen, auch für uns das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher gestalten und deswegen tauschen wir diese Vorlesungen durch. Deswegen kann ich momentan noch nicht sagen, ob wir uns in PC3 wiedersehen. Das könnte aber sein. Im Moment mache ich auch einen Masterkurs Advanced Physical Chemistry. Das könnte was sein, wo wir uns im Master sehen. Oder vielleicht in der biophysikalischen Chemie. Oder es gibt einen Spektroskopiekurs. Also es könnte gut sein, dass wir uns wieder über den Weg laufen. Aller spätestens vermutlich bei der Klausur. Da wünsche ich Ihnen gute Vorbereitung und dann auch gute Ferien. Vielen Dank. Tschüss.